Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch nach dem Kabinett, zu der ich herzlich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wie oft am Mittwoch begrüße ich auch Gäste. In den hinteren Reihen haben Platz genommen drei Fellows des European Journalism Fellowship und vier Mitarbeiter vom Theaterstück Volksbürger von Nico and the Navigators, wozu, glaube ich, im Laufe des Jahres noch weitere Einzelheiten bekannt werden. Ich sage vielleicht nur, man kann gespannt sein. Herzlich willkommen und Ihnen eine interessante Veranstaltung. Und wie so oft am Mittwoch beginnen wir mit den Themen des Kabinetts und Frau Hoffmann hat das Wort.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Jetzt bin ich natürlich extrem neugierig. Theaterstück, Navigators. Also da, gut, dann darf ich später vielleicht auch noch Fragen stellen. Jetzt aber zunächst mal zum Kabinett. Da hat das Kabinett die Eckpunkte zur Mobilisierung des Privatsektors für den Wiederaufbau der Ukraine beschlossen. Die Förderung einer stabilen, demokratischen und wirtschaftlich prosperierenden Ukraine liegt im deutschen Interesse. Die durch den russischen Angriffskrieg verursachten Verluste und Schäden sind immens und mit öffentlichen Mitteln allein nicht zu bewältigen. Öffentliche und private Akteure müssen hier eng zusammenarbeiten. Das Kabinett hat deshalb heute ein Eckpunktepapier beschlossen, das Maßnahmen aufführt, die das Engagement des Privatsektors für den Wiederaufbau der Ukraine mobilisieren sollen. Sie beinhalten insbesondere die Förderung privater Investitionen, sowohl von deutschen als auch ukrainischen und internationalen Unternehmen, aber auch das Engagement von Wirtschaftsverbänden, Philanthropen und Stiftungen. Mit Mitteln von rund 7 Milliarden Euro aus der EU-Ukraine-Fazilität sollen Investitionsbedingungen vor Ort verbessert werden, zum Beispiel Garantien zur Risikoabsicherung und Zuschüsse für Kofinanzierungen. Um die Förderbedingungen innerhalb der Ukraine zu verbessern, wird die Bundesregierung das Land unter anderem dabei unterstützen, eine nationale Förderinstitution für den Wiederaufbau aufzubauen. Dies könnte nach dem Vorbild der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau, der KfW, geschehen. Wie Sie darüber hinaus wissen, richtet Deutschland gemeinsam mit der Ukraine im Juni die diesjährige Ukraine Recovery Conference in Berlin aus. Dazu laden der Bundeskanzler und der ukrainische Staatspräsident gemeinsam ein. Und das war's auch schon.
Vielen Dank. Dann kommen wir auch gleich zu den Fragen zum Kabinett. Herr Jolk war genau, steht dazu auf meiner Liste.
Ja, vielleicht könnte der das BMZ mal einfach ein Beispiel nennen, wie eine Investition eines privaten Unternehmens in der Ukraine abgesichert wird.
Dann warten wir da mal kurz den Sitzplatzwechsel ab.
Die privaten Absicherungen, also die Investitionsgarantien, liegen in der Federführung des BMWK. Insofern weiß ich nicht, ob meine Kollegin dazu sprechfähig wäre. Die Instrumente des BMZ sind beispielsweise Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen in der Ukraine. Da gibt es den Business Development Fund als ein Beispiel. In diesem Fonds werden durch Zuschüsse des BMZ die Zinsen dann verringert für Unternehmen, die dann wiederum bei Banken ihre Kredite aufnehmen können. Durch dieses Programm, das ist ein ukrainisches Programm, konnten seit der Invasion Russlands vor 2 Jahren schon 40.000 Unternehmen profitieren und dadurch insgesamt die Kosten reduzieren für ihre Investitionen.
Und wenn es um einen ausländischen Unternehmer, Privatunternehmer geht, der bereit wäre, in der Ukraine eine zerbombte Schule wieder aufzubauen oder eine Werkstatt und investiert dafür 2,5 Millionen Euro und die Schule oder diese Werkstatt wird wieder zerbombt, wer ersetzt ihm dann dieses Geld? Oder wird überhaupt ihm dieses Geld ersetzt?
Genau, das ist genau ein Fall, in dem die Investitionsgarantien der Bundesregierung helfen können, die eben gerade solche politischen Risiken absichern. Und wir haben, ich muss auch mal gerade nachschauen, genau im April 2023 haben wir auch nochmal separat mitgeteilt, dass eben die Investitionsgarantien auch unter den jetzt schwierigen Bedingungen in der Ukraine erteilt werden können. Und das betrifft dann breite Branchen, insbesondere Logistik, Landwirtschaft, Lebensmittel und die Baubranche, aber auch erneuerbare Energien. Also da können dann Investitionen abgesichert werden und in einem Schadensfall kann dann die Bundesregierung einspringen. Das müsste ich jetzt noch mal nachschauen, wie das dann im Einzelfall ausgestaltet ist. Aber Ziel ist es eben gerade, diese Investitionen auch unter den jetzigen Bedingungen zu ermöglichen.
Herr Alipur.
Danke, Nick Alipur von Euraktiv, auch ans BMZ. Sie hatten in den Eckpunkten auch gesagt, dass man sich für die Einrichtung eines Eigenkapitalfonds mit internationalen Partnern einsetzen will. Könnten Sie da vielleicht mal sagen, ob man schon mit irgendwelchen internationalen Partnern darüber geredet hat und wenn ja, mit welchen?
Zu diesem Eigenkapitalfonds führen wir im Moment Gespräche. Das ist nicht nur das BMZ, sondern auch meines Wissens das BMF, das dort mit beteiligt ist. Zu den konkreten Kooperationen und Gesprächen kann ich jetzt keine Auskunft geben. Es wird aber auch innerhalb der EU hier gerade viel diskutiert, wie dieser Fonds ausgestaltet werden kann.
Nachfrage, haben Sie da schon eine finanzielle Größenordnung im Blick?
Im Moment nicht, nein.
Danke.
Herr Jessen?
Auch ans BMZ, weil Sie sagten, Unternehmen konnten in der Vergangenheit von solchen Maßnahmen schon profitieren. Dient das, was Sie jetzt beschlossen oder vorgelegt haben, dazu, Verluste zu verhindern für deutsche Unternehmen und insofern Sicherheit zu schaffen? Oder dient es der, ich sage es jetzt mal, Gewinnoptimierung deutscher Unternehmen? Der Vorwurf war früheren EZ-Projekten auch in Afrika immer wieder gemacht worden.
Entschuldigung, könnten Sie den letzten Teil nochmal wiederholen mit den Vorwürfen?
Ja, der letzte Teil war, dienen die Maßnahmen, die Sie jetzt beschlossen haben, Sie haben geschildert, dass wenn Schäden entstehen, dass die dann nicht als Verluste bei den Unternehmen auftreten, sondern abgefangen werden können. Und meine Frage ist, dienen die Maßnahmen, die Unterstützungsmaßnahmen dazu, Verluste deutscher Unternehmen zu verhindern oder dienen sie dazu, Gewinne zu realisieren? Das ist ja nicht die identische Zielsetzung.
Also hier muss man jetzt differenzieren zwischen den verschiedenen Instrumenten. Das eine ist die Risikoabsicherung, zu der meine Kollegin vom BMWK gerade sprach. Und wir fördern kleine und mittlere Unternehmen. Es gibt dort auch ein Programm über die DEG, das deutsche Unternehmen mit fördern kann, beispielsweise das Develop-PPP-Programm. Aber es geht jetzt hier nicht gezielt um Schäden im Kriegsfall, sondern es geht auch darum, um Unternehmen, die sich beispielsweise woanders ansiedeln mussten, da sie aus der Ostukraine in die Westukraine ziehen mussten. Es geht auch um Agrarunternehmen beispielsweise, die ihre Äcker entminen mussten. Also Unterstützung in diesem, also schon darum, dass sich die Unternehmen in diese Kriegssituation anpassen können und weiter produzieren können und auch ihre Arbeitsplätze sichern können, sodass die Wirtschaft in der Ukraine weiterlaufen kann. Denn wir haben ja ein Land, das sich zwar im Krieg befindet, aber große Teile des Landes sind immer noch, sind nicht im Krieg und können, dort kann die Wirtschaft einfach weiterlaufen. Und das ist ein wichtiges Ziel, um die Ukraine zu stabilisieren.
Dann habe ich eine Nachfrage an Frau Hoffmann. In der Vergangenheit hat vor allem Präsident Zelensky die Forderung erhoben, dass Russland die Kosten für den Wiederaufbau tragen müsse. Wie verhält sich das Programm, das jetzt beschlossen wurde, zu dieser fundamentalen Forderung?
In dem Programm geht es ja darum, private Investitionen jetzt zu unterstützen. Und die Forderung nach russischem Kapital wird in der EU verhandelt. Da sind ja Beschlüsse gefasst worden bereits und weiteres steht da, soweit ich jetzt im Moment sagen kann, nicht zur Debatte. Aber vielleicht ist da auch die Kollegin.
Ja, ich glaube, das BMWK will ergänzen.
BMWK unterstützen.
Genau, also ich habe einmal gerade die Zeit genutzt und nachgeschaut zu den Zahlen in 2023. Da haben wir Investitionsgarantien für die Ukraine in Höhe von 55 Millionen Euro übernommen. Und die Ukraine lag mit einer Zahl von 22 genehmigten Anträgen im Jahr 2023 auf dem ersten Rang. Neben den Investitionsgarantien gibt es auch noch die Exportkreditgarantien als weiteres Mittel der Außenwirtschaftsförderung. Und hier haben wir für Projekte in der Ukraine ein Deckungsvolumen von 170 Millionen Euro im Jahr 2023 übernommen.
Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht?
Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Herr Rinke, dazu direkt eine Nachfrage, dann Herr Jolkwa.
Die Frage war auch, ob 100% der Investitionen quasi abgesichert sind.
Also bei den Exportkreditgarantien ist es so, dass die Deckungsnehmer da ein Entgelt, eine risikoadäquate Prämie zahlen und die Höhe der Entschädigung liegt immer an der abgedeckten Summe.
Okay. Jetzt Herr Rinke mit der nächsten Frage.
Ja, auch nochmal zwei Nachfragen zum Thema Finanzierung an Finanz- und Wirtschaftsministerium. Nochmal zu den eingefrorenen russischen Guthaben und den Erträgen daraus. Es gibt ja einen gewissen Widerspruch. Also die EU hat beschlossen, dass daraus jetzt Militärgüter für die Ukraine bezahlt werden sollen. Hier steht jetzt drin im Eckpunktepapier, dass der Wiederaufbau daraus bezahlt werden soll. Also das Geld kann ja nur einmal ausgegeben werden. Deswegen nochmal die Nachfrage, wie man sich das vorstellt.
Also ich kann jetzt nicht zu dem Eckpunktepapier von anderen Häusern Stellung nehmen. Und die Debatte, wie Sie ja richtig gesagt haben, läuft ja gerade auf der europäischen Ebene über die eingefrorenen Vermögenswerte. Deswegen kann ich Ihnen da jetzt aktuell nichts zu sagen.
Und ich weiß nicht, BMZ oder BMWK? Also zu der Frage, wofür das Geld eigentlich ausgegeben werden soll. Weil wie gesagt, entweder man kauft damit Waffen oder man finanziert den Wiederaufbau.
Also ich habe jetzt hier nichts zu ergänzen, dem Kollegen.
Das heißt, es ist ungeklärt in der Bundesregierung. Oder dann Frau Hoffmann? Ich meine, der Kanzler hat das ja in Brüssel beschlossen. Jetzt steht hier in dem Eckpunktepapier, was das Kabinett beschließt, drin, dass das Geld nicht für Waffenlieferungen, sondern für Wiederaufbau verwendet werden soll.
Wir klären das und melden uns.
Gut, danke.
Ich bin nicht sicher, ob sozusagen von denselben Geldern die Rede ist, aber wir klären das.
Ja, es geht um die Erträge aus den eingefrorenen russischen Guthaben.
Mhm. Wir klären das.
Ich kann dazu zumindest so weit ergänzen, dass das in diesem Eckpunktepapier steht. Das heißt ja nicht, dass es nicht für Waffen ausgegeben werden soll, sondern eben ein Teil könnte auch für den Wiederaufbau verwendet werden. Und das ist zu diskutieren.
Dann werte ich, dass wir melden uns als Nachlieferung.
Ja.
An den gewohnten Verteiler. Auf der Liste als nächstes ist Herr Warwick.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja Ende Dezember 2022 mit der US-Investmentgesellschaft BlackRock vereinbart, dass diese die Gesamtkoordination der Investitionsbemühungen zum Wiederaufbau der Ukraine koordinieren sollen. Da würde mich interessieren, koordiniert man das dann gemeinsam mit BlackRock oder läuft das parallel ohne jegliche Koordinierung mit BlackRock, wenn, wie gesagt, BlackRock die eigentliche Koordinationsaufgabe bereits vor 2 Jahren zugesprochen wurde?
Wir koordinieren uns mit der ukrainischen Regierung und das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
Dann Herr Jung.
Frau Mayer, vielleicht habe ich es verpasst, aber können Sie uns mal das bisherige Volumen an Exportkreditgarantien für die Ukraine nennen?
Da müsste ich an die Kollegin verweisen.
Also ich habe Ihnen gerade die Zahlen für 2023 genannt, wenn Sie die
Gesamt.
Ab wann? Gesamt ist lang.
Seitdem es Exportkreditgarantien für Unternehmen, die in der Ukraine tätig sind, gibt.
Also auch noch vor den, ja. Ich kann die Kollegen mal bitten.
Der Krieg hat ja seit 2014 begonnen.
Also wie gesagt, ich schaue mal, dass die Kollegen da die Zahlen auswerten. Ich habe sie jetzt hier nicht mit.
Und das andere, ich habe mal im Jahresbericht zu den Exportkreditgarantien geguckt und dort heißt es, dass besonders förderwürdig Aufträge behandelt werden, die die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland dienen oder mit denen die Unternehmen neue Absatzmärkte erschließen können. Ist das hier in Sachen Ukraine dann auch der Fall, dass es hier primär um Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland geht und Profite im Ausland?
Ich weiß jetzt nicht, was Sie zitiert haben. Wir haben ja die eben genannte Mitteilung speziell zu den Außenwirtschaftsförderinstrumenten mit Bezug zur Ukraine im vergangenen Jahr veröffentlicht. Ich denke, da lohnt nochmal der Blick rein, um Ziele und Umfang dieser Instrumente anzusehen.
Noch eine letzte Frage, Herr Jung.
Also ich habe den Jahresbericht aus Ihrem Ministerium zu den Exportkreditgarantien zitiert und mir geht es nur darum, ob das so wie bei Entwicklungs- und Schwellenländern, wo 80% des Volumens hingehen, besonders förderwürdig Aufträge behandelt werden, wo es um Arbeitsplätze in Deutschland geht und Absatzmärkte im Ausland, neue Absatzmärkte. So wie Sie das im bisherigen Jahresbericht zu Exportkreditgarantien aufgezeigt haben.
Wie gesagt, die Ukraine ist ein spezieller Fall und deshalb haben wir da die spezielle Mitteilung im vergangenen Jahr veröffentlicht.
Dann habe ich jetzt noch Herrn Jolkwa auf der Liste, würde dann das Thema Ukraine auch gerne langsam verlassen, weil es gibt eine lange Liste anderer Themen.
Ja, ich hätte eine Frage an Frau Hoffmann. Frau Schulze hat soeben am Kanzleramt auf einer Pressekonferenz in einem Nebensatz gesagt, die Ukraine hatte ein Problem mit der Korruption vor dem Krieg. Geht die Bundesregierung jetzt davon aus, dass die Ukraine jetzt kein Problem mit der Korruption hat?
Ja, wir kennen natürlich dieses Thema und wir begrüßen es, dass die Ukraine selbst und auch die ukrainische Regierung selbst immer wieder sehr offensiv mit dem Thema umgeht. Wir haben ja innerhalb der letzten 2 Jahre immer wieder gesehen, dass das angesprochen wurde von der Regierung und da auch entsprechende Maßnahmen getroffen wurden. Und das begrüßen und unterstützen wir.
Dann sehe ich zu diesem Thema Ukraine keine weiteren Fragen. Bevor wir zu den anderen Themen kommen, hat aber das Bundesministerium für Digitales und Verkehr eine Reiseankündigung, korrekt?
Vielen Dank. Ja, Bundesdigitalen Verkehrsminister Dr. Volker Wissing wird von morgen bis Samstag am G7-Verkehrsministertreffen in Mailand teilnehmen. Im Fokus des Treffens stehen unter anderem die Resilienz internationaler Lieferketten vor dem Hintergrund zahlreicher globaler Krisen, aber auch die Themen KI und Cybersecurity im Verkehrssektor. Im Anschluss wird der Minister zur Singapore Maritime Week reisen und dort unter anderem an einem Podium zu aktuellen Herausforderungen der internationalen Seeschifffahrt teilnehmen. Und schließlich am 16. April wird der Minister dann in Peking zur Kanzlerdelegation dazustoßen, wo er neben der Begleitung des Bundeskanzlers unter anderem bilaterale Gespräche mit seinen chinesischen Amtskollegen führen wird.
Fragen dazu? Herr Jung, dann Herr Rinke.
Weil gerade die Kanzlerdelegation angesprochen wurde, wer ist denn alles Teil der Delegation aus dem Kabinett, Frau Hoffmann?
Herr Jung, das war am Montag hier Thema.
Ja, also wer da alles dabei ist?
Da wir meistens ein Zeitproblem haben, okay. Würde ich eigentlich, oder?
Aber ja, ich bin dankbar, wenn ich es nicht nochmal aufzählen muss.
So viel, ja.
Gucken Sie wirklich im Protokoll, okay. Ich glaube, welche Minister dabei sind, wurde alles okay. Am Montag.
Das wurde angesprochen.
Herr Rinke.
Der kurze Nachfrage an Herrn Pauli. Können Sie uns was sagen zu dem, was der Minister in Peking besprechen will? Also ist da irgendwie eine zwischenstaatliche Vereinbarung geplant zum Verkehrssektor, Eisenbahn, was auch immer?
Ich kann den Termin in Peking nicht vorgreifen.
Aber können Sie denn
zumindest... Also sicher ist, er wird seine Amtskollegen treffen, wie ich gesagt habe.
Aber Themen können Sie überhaupt nicht nennen?
Da wird es um verkehrs- und digitalpolitische Themen gehen. Aber näher möchte ich da zum aktuellen Zeitpunkt, sehen Sie es mir bitte nach, es ist ja auch noch eine Weile hin, bis zum 16. April, näheres kann ich da aktuell nicht sagen.
Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen. Ein Thema, das mir mit am häufigsten genannt wurde, war eine mutmaßliche Einigung beim Thema Mietrecht und Quick Freeze mit, und Herr Krüger beginnt da mit der ersten Frage.
Ja, dann fange ich vielleicht beim Bundesinnenministerium an. Können Sie diese Einigung zum Thema Quick Freeze bestätigen? Bisher hat Ihre Ministerin ja diese Lösung abgelehnt. Warum ist sie jetzt darauf eingegangen, wenn die Berichterstattung so zutreffend ist? Was hat sie damit gewonnen?
Ach so, ja, Sie brauchen ein Mikro, sorry.
Also da wir ja nicht Federführer für diese Regelung sind, ich sage gerne gleich was dazu, aber würde ich meinem Kollegen den Vortritt lassen.
Ja, vielen Dank. Also ich kann bestätigen, dass es auf Kabinettsebene eine Einigung gab zum Gesetzentwurf des Bundesministeriums der Justiz zum Thema Quick Freeze. Diesen Gesetzentwurf, den hat das BMJ ja bereits im Herbst 2022 in die Ressortabstimmung gegeben. Seither haben Gespräche stattgefunden und jetzt hat man sich darauf verständigt, dass dieses Gesetzgebungsverfahren weitergehen kann. Nochmal zur Einordnung, also es ist ja Ziel der gesamten Bundesregierung, dass Strafverfolgungsbehörden Ermittlungsinstrumente haben, die effektiv sind, die rechtssicher sind und die Grundrechte nur verhältnismäßig einschränken. Und genau diesem Zweck dient nach Überzeugung des BMJ der Gesetzentwurf zum Quick Freeze. Notwendig ist eine Stärkung der Ermittlungsbehörden auch deshalb, weil die geltenden gesetzlichen Regelungen über die anlasslose Vorratsdatenspeicherung nicht angewandt werden dürfen. Und deswegen würde der Quick Freeze Entwurf eine Stärkung der Ermittlungsbehörden bedeuten.
Dann kann ich gerne aus Sicht des BMI was dazu sagen, also diese Verständigung innerhalb der Koalition darauf, dass das Bundesjustizministerium jetzt einen neuen, geänderten Entwurf für eine Quick-Freeze-Regelung vorlegen wird, beinhaltet ausdrücklich keine Vereinbarung darüber, wie IP-Adressen künftig gespeichert werden, ob und wie diese gespeichert werden. Das heißt, diese Frage wurde ausgeklammert. Übrigens anders als in dem ersten Entwurf des BMJ, der sozusagen eine Abschaffung dieser Regelungen vorsah, soll der künftige Entwurf, so wie wir die Verständigung innerhalb der Koalition verstehen, eben eine solche Regelung nicht beinhalten. Das heißt, diese Frage bleibt offen, zu der die unterschiedlichen Positionen ja auch bekannt sind. Über die Frage, wie IP-Adressen künftig gespeichert werden, wird also weiter zu beraten sein, unabhängig von den jetzt getroffenen Vereinbarungen. Und die Speicherung von IP-Adressen, das will ich nochmal sagen, hat die Bundesinnenministerin ja auch immer wieder gesagt, hat der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil, das ja auch die deutschen Regelungen betraf, ausdrücklich für zulässig erklärt. Und für uns bleibt weiterhin das Maßstab, was der Europäische Gerichtshof entschieden hat. Aus Sicht des Bundesinnenministeriums und der Sicherheitsbehörden bleibt die Speicherung von IP-Adressen wichtig, um Täter insbesondere im Bereich der sexualisierten Gewalt gegen Kinder, das hat die Bundesinnenministerin auch hier gestern nochmal gesagt, aber auch im Bereich der Hasskriminalität und in Bereichen bis hin zur Terrorismusbekämpfung identifizieren zu können. Es bleibt ein wesentliches Mittel, um Täter identifizieren zu können. Und hier sind sich die Innenminister, sowohl die Bundesinnenministerin als auch die Innenministerinnen und Innenminister der Länder, einig mit den Sicherheits- und Ermittlungsbehörden in Deutschland, die da alle die gleiche Position haben, die, wie gesagt, weiter zu beraten sein wird. Und noch eines zum Quick Freeze aus Sicht des BMI. Wenn keine IP-Adressen gespeichert sind, können diese auch nicht mit Hilfe einer Anordnung in diesem neuen Verfahren eingefroren werden. Wo nichts ist, kann man nichts einfrieren. Das heißt, aus unserer Sicht ist die Speicherung von IP-Adressen eben auch eine notwendige Voraussetzung, damit dieses neue Verfahren, was sinnvoll ist, aber damit dieses neue Verfahren auch überhaupt funktionieren kann und überhaupt Daten vorhanden sind, die dann in Ermittlungen dazu führen können, dass die Täter identifiziert werden.
Ja, der Kollege war ja so nett, mir den Vortritt zu lassen und hat jetzt noch ergänzend quasi die Position eines anderen Hauses zu unserem Gesetzentwurf dargelegt. Deswegen möchte ich auch noch mal darauf verweisen, dass sich Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann heute Nachmittag auch in einem Pressestatement äußern wird. Die Position des Ministers zum Thema anlasslose Speicherung von Verkehrsdaten, die ist ja hinlänglich bekannt. Deswegen würde ich Ihnen an dieser Stelle ersparen, dass ich jetzt noch mal in eine längere Ausführung zum Koalitionsvertrag und zu Grundrechten eintrete.
Genau. Ich glaube, damit haben wir jetzt demonstriert, dass diese Frage offen bleibt.
Wollen wir die Kollegen auch noch mal zum Zuge kommen lassen? Ich weiß nicht, ob Ihnen die Fragen erspart bleiben, Herr Steiner.
Ja, ich muss dann doch aber nochmal nachfragen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, was Herr Buschmann zuletzt auf den Weg gebracht hatte, zu Quick Freeze? Jetzt, Herr Kall sagte gerade, es käme ein neuer Entwurf. Herr Rosemann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, handelt es sich um den gleichen Entwurf, nur mit leichten Änderungen. Das heißt, da ist nochmal Arbeitsbedarf dran. Bis wann soll der denn vorliegen und welche Veränderungen wird es an dem denn jetzt ganz konkret geben müssen?
Also sozusagen, da gibt es gar keinen Dissens zwischen unseren Ausführungen. Ich habe ja auch deutlich gemacht, es sozusagen hat seither Gespräche gegeben und es ist zutreffend, dass die Frage der IP-Adressenspeicherung nicht Gegenstand dieser jüngsten Einigung auf Kabinettsebene war. Und deswegen wird an den gesetzlichen Regelungen über die IP-Adressenspeicherung, die es ja gibt, die nicht angewandt werden dürfen, da wird sich aber auch nichts ändern, sozusagen. Die bleiben weiterhin als totes Recht im Gesetzbuch stehen.
Nachfrage dazu, Herr Kall, totes Recht. IP-Adressen, die nicht gespeichert und nicht genutzt werden dürfen. Was hat die Ministerin an der Stelle dann gewonnen?
Wie gesagt, die Diskussion bleibt offen und die Positionen ja bekannt, die wir ja gerade auch noch mal ausgetauscht haben. Und insofern, ja, ich habe das, was die Ermittlungs-, die Sicherheitsbehörden brauchen, nochmal beschrieben. Und deswegen geht genau diese Diskussion weiter.
Herr Viehweger ist...
Ich würde das Thema gerne ergänzen, das Thema Mietrecht.
Wollen wir grundsätzlich gerne, aber dann, ich habe noch so
das viel auf der Liste. Das ist ja wohl eine Einigung, deshalb habe ich mich
Wenn wir erstmal Quick Freeze machen und dann das Mietrecht danach, ist das vielleicht sinnvoll? Dann, ich frage mal, Herr Rinke, ist das bei Ihnen... Vorrat, also Quick Freeze?
Ich hätte tatsächlich eine Nachfrage zu Quick Freeze, aber es hängt ja tatsächlich zusammen, weil es ja offenbar einen Deal in der Bundesregierung gab. Also, aber trotzdem nochmal zu Quick Freeze, was ich jetzt nicht verstehe und zur IP-Datenspeicherung. Also wird denn in dieser Legislaturperiode dann noch etwas passieren bei der Speicherung von IP-Adressen? Also wenn ich jetzt Herrn Hosemann richtig verstehe, hat der Minister da seine feste Meinung und von der wird er auch nicht wieder abrücken oder... werden sich jetzt Ministerinnen und Minister nochmal zusammensetzen und da eine neue Lösung finden?
Also ich kann Gesprächen auf Ministerebene nicht vorgreifen. Das Entscheidende ist, dazu hat es jetzt keine Einigung gegeben. Und es gibt ja sowohl die bekannte Position von anderen Kabinettsmitgliedern als auch die von unserem Minister. Und alles Weitere wird sich dann zeigen. Und dazu wird der Minister sicherlich heute in seinem Statement auf Nachfrage sich auch dazu verhalten. Aber dazu kann man jetzt nicht irgendwie sagen, dass heute irgendwie das letzte Wort in irgendeiner Sache gesprochen wurde, sondern die Positionen sind eben bekannt, die es gibt.
Genau, also die Bundesinnenministerin und der Bundesjustizminister werden sicherlich sehr eng weiter beraten, muss das ja auch mal einordnen, diese Bundesregierung, die ja sehr vieles im Sicherheitsbereich vorangebracht und viele Sicherheitsgesetze reformiert und damit auch die Befugnisse der Sicherheitsbehörden wesentlich gestärkt. Vieles ist auch noch auf dem Weg, wie das neue Bundespolizeigesetz, das ganz wesentliche neue Befugnisse für die Bundespolizei vorsieht und jetzt im Parlament beraten wird. Das Recht der Nachrichtendienste haben wir schon gemeinsam reformiert, viele andere Punkte auch, wo wir die Sicherheit gestärkt haben, die Befugnisse der Sicherheitsbehörden gestärkt haben, was auch absolut notwendig ist angesichts der Bedrohungslagen, denen Deutschland ausgesetzt ist, durch innere und äußere Bedrohungen. Und solche Bedrohungslagen verändern sich, entwickeln sich. Insofern verändern sich auch Diskussionen. Jedenfalls wird diese hier weitergehen.
Aber wenn ich noch kurz nachfragen darf, Ihre Ministerin hofft oder setzt darauf, dass in dieser Legislaturperiode noch eine Einigung zustande kommt?
Wir werden über diesen Punkt weiter beraten. Ja.
Das war jetzt nicht die Antwort, aber.
Herr Jung?
Ja, nur eine Lernfrage, damit ich es richtig verstehe, Herr Hosemann. Also das Innenministerium fordert ja eine anlasslose Speicherung von IP-Daten, also anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Ich war auf dem Stand, dass das höchstrichterlich vom EuGH untersagt und verboten wurde. Ist das jetzt nur eine Meinungsverschiedenheit oder fordert das BMI eigentlich immer noch eine verbotene Maßnahme?
Also sozusagen, ich würde uns da jetzt auch ersparen wollen, dass wir hier weiter den Dissens auch austragen, der im Hinblick auf die Interpretation des Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs besteht. Also was feststellt, ist, dass bislang alle gesetzlichen Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung und diese Geschichte, die geht ja nun bald schon 20 Jahre lang, sind vor Gericht gescheitert, mal vor deutschen Gerichten, mal vor dem Europäischen Gerichtshof. Da gibt es eine Kaskade an Urteilen Und wie so oft können sich dann Juristinnen und Juristen auch darüber streiten, was man dem Urteil dann im Einzelnen zu entnehmen kann, ob hypothetische andere Regelungen damit vereinbar wären oder nicht. Fest steht aber, bislang ist keine Regelung aufrechterhalten worden.
Da gibt es aber einen Lesetipp, die Pressemitteilung des Europäischen Gerichtshofs zu dem Urteil, was die deutschen Regelungen betraf, und das ja eindeutig sagte, die alten Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung, die ja wesentlich mehr umfassten, sind nicht mit europäischem Recht vereinbar. Was aber mit dem europäischen Recht vereinbar ist, ist eine Speicherung von IP-Adressen für einen kurzen Zeitraum. Und es geht ausschließlich um diesen Punkt, den der EuGH eben ausdrücklich für mit europäischem Recht vereinbar erklärt hat.
Aber das BMI ist trotzdem weiterhin eine anlasslose Speicherung.
Genau diese Speicherung hat der EuGH für zulässig erachtet. Und da würde ich einfach empfehlen, das nochmal nachzulesen.
Herr Krüger.
Ja, da drehen wir uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen im Kreis, aber nochmal an das BMJ explizit gefragt. Herr Karl hat ja eben auch, oder ist ja eben schon darauf eingegangen, alle Länderinnenminister und auch die Ermittlungsbehörden halten ja den Quick Freeze bei der Verfolgung für schwerer Straftaten nicht für ausreichend. Warum kommt Ihr Minister in der Güterabwägung zu der Abwägung, die er kommt, nämlich die Persönlichkeitsrechte von Internetnutzern da höher zu bewerten als den effektiven Schutz von Opfern solcher Verbrechen?
Ja, also dazu hat sich Justizminister Buschmann heute bereits gegenüber einer Presszeitung geäußert und er hat ausgeführt, wenn der Staat alle Bürgerinnen und Bürger unter einen Generalverdacht stellt und ihre Kommunikationsdaten anlasslos speichern lässt, ändern Menschen ihr Verhalten in der Kommunikation und im Netz. Niemand fühlt sich mehr richtig frei, das ist nicht zu rechtfertigen und verstößt gegen unsere Grundrechte. Und vielleicht als Ergänzung, Ihre Fragestellung könnte ja bei manchen Zuhörern das Missverständnis hervorrufen, dass der Justizminister da als einsamer Kämpfer für eine Lösung unterwegs ist. Es gibt viele zivilgesellschaftliche Organisationen und auch Mitglieder der Regierungsfraktion, die da auf seiner Seite stehen. Dazu gab es ja auch heute am heutigen Tag verschiedene Äußerungen von Rechtspolitikerinnen.
Dann sind wir jetzt tatsächlich bei Herrn Viehweger. Danke für die Geduld.
Und jetzt frage ich tatsächlich trotzdem noch mal kurz zum bisherigen Thema. Ich habe jetzt vor allem verstanden, was nicht geht. Also was ist, worauf man sich nicht geeinigt hat. Ich habe noch nicht so richtig am Schluss verstanden, wo haben Sie sich denn jetzt geeinigt? Was ist denn das Thema? Und jetzt schließe ich meine zweite eigentliche Frage an, das ist an das Bauministerium. Ich wollte wissen, ist diese Einigung jetzt auf die Verlängerung der Mietpreisbremse das, was Ihnen das Zentrale ist? Oder soll dann künftig auch noch die anderen Themen, die im Koalitionsvertrag stehen, ich denke an die Kappungsgrenze oder an die Mietpreisspiegel, wie soll damit weiter vorgegangen werden? Also, danke.
Also der erste Teil der Frage richtet sich ja noch ans BMJ. Also dazu, die Einigung lautet dahingehend, dass die Strafverfolgungsbehörden jetzt ein neues Ermittlungsinstrument an die Hand bekommen, was sie bisher nicht haben, nämlich das Quick-Freeze-Verfahren.
Das Bauministerium?
Ja, gerne. Also vielleicht vorab, es ist immer gut, wenn man sich an Vereinbarungen hält, auch nach 2,5 Jahren ungefähr. Aber zu Ihrer konkreten Frage, die Verlängerung der Mietpreisbremse ist gut. Es wird nämlich auch höchste Zeit. In Berlin wäre sie zu Ende Mai 25 ausgelaufen, in NRW und Hamburg Ende Juni 25. Wenn man bedenkt, dass die Verlängerung der Landesverordnung zum Teil bis zu 1,5 Jahre benötigt, weil sie gemäß § 556 DBGB begründet werden müssen und dafür ein neues wissenschaftliches Gutachten vorgelegt werden muss, um den Geltungsbereich für angespannte Wohnungsmärkte darzulegen, sieht man, dass es eher kurz vor knapp kommt. Damit die Länder mit der Verlängerung der Verordnungen beginnen können, ist zumindest ein Kabinettbeschluss als Grundlage erforderlich, der ebenfalls eher sehr schnell kommen sollte.
Nachfrage. Die fehlenden Themen aus dem Koalitionsvertrag, Kappungsgrenze und Mietpreisspiegel?
Das sind weiterhin Vereinbarungen, die im Koalitionsvertrag stehen und uns liegen dazu keine Entwürfe vor. Insofern kann ich dazu hier auch keine Stellung nehmen.
Herr Krüger?
Ja, das wäre im Prinzip auch meine Frage gewesen, aber dann gehen Sie davon aus, dass es dazu in dieser Legislaturperiode noch was gibt. Die ist ja nicht mehr allzu lang und von daher stellt sich die Frage, das noch bearbeitet wird oder nicht.
Fragen Sie das nicht zuständige Bauministerium oder das BMJ dazu?
Beide.
Also der Minister hat sich dazu heute ja auch geäußert. Also er hat darauf hingewiesen, dass man sich jetzt verständigt hat, diese gesetzlichen Grundlagen für die Mietpreisbremse zu verlängern. Und dann können die Länder selbst entscheiden, ob sie von dem Instrument künftig Gebrauch machen wollen. Und zu den anderen Themen aus dem Koalitionsvertrag, soweit sie nicht schon umgesetzt wurden, die Aufteilung der CO2-Preise ist ja schon umgesetzt, da sieht er noch Diskussionsbedarf.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich.
Frau Buschow, den Diskussionsbedarf würden wir eigentlich nicht sehen, weil das, was im Koalitionsvertrag festgelegt wurde, gilt für uns weiterhin.
Dann jetzt doch Herr Steiner und Herr Steinkohl nochmal. Herr Steiner?
Ja, ich würde es ganz gerne kurz verstehen, Herr Rosemann. Das heißt, aus Ihrer Sicht gibt es einen Diskussionsbedarf. Frau Steffen hat gerade gesagt, sie sieht eigentlich keinen. Mit wem will Herr Buschmann denn dann diskutieren?
Er muss ja jetzt nicht mit sich selbst diskutieren, das ist völlig richtig, aber sozusagen wir sind ja federführend und vielleicht müssen dann andere mit ihm diskutieren.
Herr Steinkohl?
Aber jetzt konkret gefragt, wird denn diskutiert oder sieht man nur Diskussionsbedarf? Das heißt, passiert da noch was in dieser Wahlperiode oder hat man das auf Eis gelegt?
Da kann ich nur darauf verweisen, was der Minister heute gesagt hat.
Herr Rinke?
Ja, ich würde die Frage gerne an Frau Hoffmann weitergeben. Was möchte denn ein Kanzler in dieser Agenda? Es gehört ja auch der SPD an, genauso wie die Bauministerin. Also rechnet oder fordert der Kanzler, dass Themen wie die Kappungsgrenze noch in dieser Legislaturperiode geklärt werden? Und gibt es eine zeitliche Vorstellung, wann dafür ein Gesetzentwurf vorliegen soll?
Also der Kanzler begrüßt zunächst mal, dass es jetzt zu dieser Einigung gekommen ist und die Mietpreisbremse bis 2029 verlängert ist. Und zu allem Weiteren kann ich jetzt hier weiter nichts sagen.
Aber darf ich nochmal nachfragen, möchte er eine Kappungsgrenze, ja oder nein?
Ich gehe davon aus, dass das, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist, auch gilt.
Weitere Fragen noch zu diesem, Herr Jung?
Nur eine Verständnisfrage. Also, als die Mietpreisbremse 2020 zum letzten Mal verlängert wurde, da wurde sie auch noch verschärft. Wird sich jetzt irgendwas inhaltlich ändern, Frau Steffen?
Also das ist nicht Teil der Vereinbarung vereinbart. Im Koalitionsvertrag ist eine Verlängerung und die soll es geben der gesetzlichen Grundlagen für die Mietpreisbremse.
Also es gibt keine Entschärfung und auch keine Verschärfung, sondern die wird aber verlängert.
Ist mir nichts bekannt.
Danke.
Dann sehe ich jetzt tatsächlich keine weiteren Fragen zu den Themen. Ich habe sehr viele Themen, die mir jeweils von einer Kollegin oder einem Kollegen genannt wurden. Da würde ich jetzt mal versuchen, zügig durchzukommen, weil wir sind in der Zeit schon fortgeschritten. Frau Jeckels hat eine Frage zum Thema Rüstungsexporte.
An das BMWK, wann dürfen wir denn endlich mit dem Quartalsbericht zu den Rüstungsexporten rechnen? Jetzt ist der 10. April, normalerweise wird dieser Bericht bis zum 2. oder 3. spätestens des Monats herausgegeben.
Genau, wir berichten ja wie üblich jetzt nicht nur halbjährlich in den Rüstungsexportberichten, sondern quartalsweise auch in Pressemitteilungen. Und die nächste Pressemitteilung wird sehr zeitnah veröffentlicht werden.
Ist es denn Zufall, dass es jetzt so weit verschoben wurde, dass es quasi hinter die Anhörung vor dem IGH fällt?
Nein, das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe und das hat eher auch mit solchen Dingen wie den Osterfeiertagen zu tun.
Herr Jessen?
Ja, Thema Rüstungsexporte, speziell nach Israel.
Herr Jessen, das ist, ja, damit machen Sie aber tatsächlich ein Thema auf. Ich wollte jetzt mal für die Kolleginnen und Kollegen, die früh hier waren, ihre Themen angemeldet haben, unter Zeitdruck sind. Das Thema Gaza, Israel kommt später. Das werfe ich jetzt nur mal ein.
Ich kann das dahin. Ich wollte nur sagen, es ist explizit Rüstungsexporte. Aber wenn Sie sagen, das sind andere Rüstungsexporte, dann ziehe ich das natürlich zurück.
Zum Quartalsbericht nochmal, Frau Jeckels. Gut.
Genau, was wir haben, ist die Antwort auf eine Anfrage von BSW. Da werden die ersten 5 Länder aufgezählt. Daraus geht hervor, dass Deutschland an Katar Rüstungsgüter im Wert von, ich glaube, 90 Millionen geliefert hat. Katar ist aber eigentlich, gilt als einer der größten Unterstützer der Hamas. Wie stellt denn die Bundesregierung sicher, dass da nicht auch ein Teil dieser Rüstungsgüter über Umwege an die Hamas gelangen?
Also mir liegt jetzt diese parlamentarische Antwort, die Sie zitieren, gerade nicht vor. Aber da steht natürlich dann die Stellungnahme der Bundesregierung auf die konkrete Frage drin. Und ansonsten gilt immer ganz generell, dass alle Rüstungsexportentscheidungen im Einzelfall sind der Bundesregierung, wo unter speziell außen- und sicherheitspolitischen Erwägungen dann die Entscheidung getroffen wird.
Das beantwortet das nicht meine Frage. Also der Bericht, die zum Beispiel heute im Handelsblatt ist das zu lesen, diese Antwort. Trotzdem bleibt meine Frage, wie hat man denn oder warum hat man sich denn dann im Einzelfall dafür entschieden, an Katar Rüstungsgüter in so einem Umfang zu liefern?
Also ich kann Sie an dieser Stelle, ich kann mich da leider nur noch mal wiederholen, nur auf die Antwort der Bundesregierung, die ja genau an einen Abgeordnetenkreis übermittelt wurde und jetzt offenbar auch der Presse vorliegt, beziehen. Und zu Details von Rüstungsexportentscheidungen, das ist ja hier häufig auch Thema, können wir keine Auskunft geben, da das ja Entscheidungen des Bundessicherheitsrates sind und die der Bundessicherheitsrat aus verschiedenen Gründen geheim tagt. Und wir dann über die Rüstungsexportentscheidungen in dem Maße und den aggregierten Zuständen, die wir den nennen, in den halbjährlichen Rüstungsexportberichten, in den Pressemitteilungen quartalsweise und eben auch den parlamentarischen Antworten Antwort geben.
Dann habe ich auf der Liste Frau Slansky mit einer Frage vermutlich ans Gesundheitsministerium. Dann warten wir da vielleicht erst den Sitzplatzwechsel ab.
Ja, vielen Dank. Es geht nochmal um das Cannabisgesetz und den Bußgeldkatalog bei Verstößen. Da kommen ja jetzt Länder zu unterschiedlichen Ergebnissen. Bayern zum Beispiel erhöht die Bußgelder auf 1.000 Euro bei Kiffen in Gegenwart von Minderjährigen oder 500, wenn der Mindestabstand nicht zu Schulen gehalten wird. Halten Sie diese Strafen für verhältnismäßig und warum gibt es keinen bundeseinheitlichen Katalog?
Oh, falsches Mikro ist an. Entschuldigung, ja, danke. Ja, also ich werde jetzt nicht die Maßnahmen der einzelnen Länder kommentieren. Es sieht so aus, dass im Cannabisgesetz Bußgeldspannen benannt sind. Also wir setzen einen Bußgeldrahmen und die Länder setzen eben das Cannabisgesetz im Rahmen ihrer Verantwortung um. Genau, und unser Bußgeldrahmen, der bietet dann eben einen Handlungsspielraum.
Nachfrage? Und der Rahmen ist, also diese Zahlen, die ich genannt habe, 1.000 Euro, das ist im Rahmen des Gesetzes?
Jetzt muss ich gestehen, ich habe unsere Bußgeldspannen gerade nicht mit. Da müsste ich mich nochmal informieren bei den Kollegen zur Sicherheit.
Dazu Herr Jung.
Ja, auch nur wieder eine Verständnisfrage, Frau Nübel. Die Bayern wollen auch auf dem Oktoberfest eine cannabisfreie Zone einrichten. Ist das überhaupt legal? Also quasi, wenn es nicht parallel auch eine Alkoholverbotszone gibt, die die Kommunen ja auch einrichten können, dass es zwar Alkohol auf dem Oktoberfest geben kann, aber dann keinen Cannabis? Oder darf das nur parallel geschehen?
Die Pläne der bayerischen Landesregierung sind mir jetzt diesbezüglich ehrlich gesagt nicht bekannt. Da würde ich mich lieber noch mal schlau machen.
Danke.
Dann Ja, weitere Fragen zu diesem Thema hatte ich jetzt nicht mehr. Aber Herr Warwick hatte auch eine Frage ans Gesundheitsministerium, richtig?
So, ja, es war eher eine Wiederholungsfrage. Aber Frau Nübel, Ihr Kollege Haberland hatte letzte Woche alle meine Fragen ans BMG verneint, also die Antwort verneint mit dem Verweis, dass das BMG grundsätzlich die RKI-Protokolle nicht kommentiert. Jetzt war allerdings meine Frage überhaupt nicht auf die RKI-Protokolle ausgegangen, sondern auf Vorgänge innerhalb des BMG. Deswegen würde ich die Frage einfach nochmal wiederholen. Und zwar würde mich interessieren, auf welcher Grundlage das BMG bereits am 24. Februar 2020 bei einem extra einberufenen Treffen mit Vertretern des Bundesinnenministeriums erklärt hat, dass man jetzt Vorkehrungen für Ausgangssperren von unbestimmter Dauer und die Wirtschaft lahmzulegen hat. Das Ganze erfolgte zu einem Zeitpunkt, als das RKI wiederum die Gefahr für die Bevölkerung noch als weiterhin gering angab. Und im damals geltenden Pandemieplan sind diese Pläne, die dann vom BMG vorgeschlagen worden sind, mit keinem Wort genannt. Deswegen würde mich noch mal interessieren, auf welcher Grundlage damals diese Empfehlung an das BMI erfolgte.
Ja, Herr Warwick, ich kann und werde jetzt hier keine Entscheidungen der Vorgängerregierungen oder Fragen dazu beantworten. Ich kann Ihnen aber ganz generell sagen, das Bundesgesundheitsministerium stützt seine Entscheidungen auf die Fachexpertise des Hauses, auf die Fachexpertise der nachgeordneten Behörden und natürlich zum Teil auch auf die Fachexpertise externer Berater oder Gremien.
Mhm. Eine Frage hätte ich dann immer noch. Die wurde das letzte Mal nämlich auch nicht beantwortet. Wie bewertet das BMG die Tatsache, dass die ihm direkt unterstellte Behörde das RKI erklärt, also in Eigendarstellung, dass es angeblich keinerlei protokollarisch dokumentierte Diskussions- und Beratungsprozesse gibt, die dann zu der Entscheidung, die Risikobewertung am 17. März 20 von mäßig auf hoch zu setzen. Also dass sozusagen tatsächlich keinerlei Dokumente diesbezüglich vorliegen, überrascht ja dann doch bei einer Bundesbehörde. Da würde mich einfach eine Einschätzung des BMG interessieren. Ob das Standard ist, dass bei solchen Entscheidungen keinerlei Protokolle oder sonst wie Dokumente vorliegen, die das belegen.
Herr Warwick, da bleibe ich bei dem, was mein Kollege letzte Woche schon sagte. Wenn Sie jetzt Fragen zu internen Protokollen haben des RKI, da werde ich mich nicht zu äußern, da müssten Sie sich vielleicht ans RKI wenden.
Herr Warwick, ja, das war jetzt Frage, Nachfrage. Sie kennen ja eigentlich die Regelung. Ich gebe Ihnen jetzt das Mikro, aber für eine präzise Nachfrage vielleicht, die nicht ganz so lang dauert.
Das hat sich eigentlich schon erledigt.
Also. Dann ist ja auch gut. Danke. Zu diesem Thema habe ich jetzt auch keine weiteren Fragen gesehen. Aber Herr Rinke, Sie haben auch eine Frage, die Gesundheit betrifft, wenn ich das
nicht Gesundheit, Schwangerschaftsabbruch. Also
es könnte das Gesundheitsministerium.
Also es betrifft natürlich die Gesundheit der Betroffenen, aber es ist jetzt keine Frage ans Gesundheitsministerium.
Meine Überlegung war, das Gesundheitsministerium sitzt gerade vorn. Vielleicht wäre es sinnvoll, dass Sie Ihre Frage.
Ja, aber
jetzt
es wäre eine Frage an Frau Hoffmann. Deswegen.
Also gut, dann stellen Sie sie
jetzt trotzdem. Ich bin bereit.
Okay, gut. Ich hätte ganz gerne gewusst, Frau Hoffmann, ob der Bundeskanzler denn für eine Reform des Paragraphen 218 ist. Die Kommission wird ja Anfang nächster Woche Vorschläge vorlegen. Einige Medien haben daraus schon zitiert. Die Union warnt vor einem gesellschaftlichen neuen Großkonflikt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Bundeskanzler dafür ist, dass man eine Neuregelung anstrebt.
Ja, wie Sie sagen, Herr Rinke, hat die Bundesregierung eine unabhängige Kommission zur, wie es heißt, reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin eingesetzt. Diese Kommission hat, wie das ja im Koalitionsvertrag auch vorgesehen war, unter anderem Möglichkeiten der Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafgesetzbuchs geprüft. Der Abschlussbericht wird am Montag hier an dieser Stelle vorgestellt werden und dem wollen wir als Bundesregierung hier jetzt erstmal nicht vorgreifen, sondern die Experten ihre Meinung und ihre Empfehlungen darlegen lassen. Also warten wir das am Montag ab. Wenn dann die Handlungsempfehlungen vorliegen, wird es eine gründliche und der gesellschaftspolitischen, ethischen und rechtlichen Komplexität der Thematik angemessene Diskussion über die Vorschläge geben und über die Schlüsse, die man daraus ziehen will. Darüber hinaus bitte ich um Verständnis, kann ich das nicht kommentieren. Dem Bundeskanzler ist sehr daran gelegen, dass das Thema mit der nötigen Sensibilität und dem nötigen Respekt diskutiert wird. Sie wissen, dass das ein Thema mit einem großen Potenzial zur Polarisierung ist, die wir in vielen Gesellschaften sehen. Und es geht uns sehr darum, eine solche Polarisierung und eine solche Schärfe zu vermeiden und eben sensibel und respektvoll zu diskutieren.
Herr Jung dazu.
Ja, nur zum Verständnis, Frau Hoffmann, die SPD und Olaf Scholz als Spitzenkandidat hat mit im Wahlprogramm für die Abschaffung von dem 218 im StGB gekämpft. Und Herr Scholz hat das ja auch unterstrichen. Ist das immer noch seine Haltung? Ich habe es nicht ganz verstanden.
Es ist so, dass wir jetzt zunächst einmal die Ergebnisse der Kommission abwarten.
Das sind ja die Ergebnisse.
Das ist, was Sie haben vom Parteiprogramm gesprochen. Und jetzt geht es darum, was das Ergebnis der Kommission sein wird, was die empfehlen werden. Wir werden uns das genau anschauen und darüber eine Diskussion führen. Das war der Auftrag des Koalitionsvertrages, das war die Einigung, die man dort hergestellt hatte, dass man eine Kommission beauftragt, die ja sehr mit Menschen mit und Fachleuten, Experten mit sehr unterschiedlicher Herkunft auch und unterschiedlichen Überzeugungen und Ansätzen besetzt ist. Und jetzt warten wir das mal ab und dann werden wir darüber sprechen.
Ja, aber der Kanzler ist ja in der SPD. Die SPD hat die Wahl gewonnen. Die SPD hat in der Wahl, für die Herr Olaf Scholz Spitzenkandidat war, für die Streichung des 218 aus dem StGB gekämpft. Ist das immer noch seine Position, unabhängig von der Expertenkommission?
Es gibt unabhängig, wir warten jetzt ab, was die Expertenkommission vorstellt und dann werden wir darüber diskutieren.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Viehweger das Thema Tierwohl.
Ja, das Dankeschön.
Und
der Wechsel erfolgt gerade.
Genau.
Ja, Herr Pötschke, morgen soll es ja ein Treffen im Kanzleramt mit der Zukunftskommission Landwirtschaft geben. Und ein entscheidender Punkt ist ja die Frage, wie man den Umbau finanziert. Und jetzt ist der Vorschlag von dieser Kommission wohl, die Mehrwertsteuer auf Fleisch zu erhöhen. Ist es dann für den Minister die Alternative zu dem jetzt bislang ja vorangetriebenen Tierwohl-Cent?
Moment. Hat sich auch dazu schon geäußert. Vor ungefähr einer Stunde haben wir dazu eine Meldung rumgeschickt. Er begrüßt auf jeden Fall, dass es hier weitere Vorschläge gibt. Er sagt, er ist offen, dass er für weitere Vorschläge in diesem Bereich. Grundsätzlich ist es ja so, dass die dass es darum geht, wie kann eine Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung langfristig gesichert werden. Dazu gibt es ja mittlerweile schon das Bundesprogramm Umbau der Tierhaltung, wo schon etliches Geld drin ist. Aber klar ist, das muss noch weiter gesichert werden. Dazu hat ja auch das Ministerium ein Finanzierungskonzept auf Wunsch der Regierungsfraktion ausgearbeitet. Liegt auch dem BMF vor, das haben wir ihm auch zur Verfügung gestellt. Das liegt jetzt eben bei den Fraktionen. Der Bundesminister hat immer wieder betont, dass er auch für andere Finanzierungswege offen ist, etwa über die Mehrwertsteuer, insbesondere wenn der Weg auch von der deutschen Landwirtschaft begrüßt und unterstützt wird. Und in der ZKL ist ja nun hier die gesamte Bauernschaft auch mit drin, aber auch Verbraucherseite und gesellschaftliche Gruppen. So, wenn also da von der Seite entsprechende Vorschläge kommen und die sich klar dafür aussprechen, die Tierhaltung zu unterstützen, dann begrüßt er das.
Nachfrage?
Meine Nachfrage ging nur ans BMF. Kann sich auch das BMF eine solche Mehrwertsteuererhöhung für Fleisch vorstellen?
Also wir haben ja schon in der Vergangenheit dargestellt, dass wir prinzipiell offen sind für ein von den Marktteilnehmern getragenes finanzielles System für den Stallumbau. Wenn man es über die Steuer regeln würde, muss man zum einen eben beachten, dass man die Kosten für die Bürgerinnen und Bürger nicht steigert. Da haben wir ja auch im Koalitionsvertrag Steuererhöhungen ausgeschlossen. Und zudem, gerade in dem Kontext, in dem Sie es genannt haben, bei einer Steuer würde eine Zweckbindung ja nicht in Frage kommen. Steuereinnahmen würden in den allgemeinen Haushalt fließen. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
Dazu, Herr Merkamp?
Zusatzfrage dazu. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass man das im Rahmen einer Bereinigung macht, indem man dann sagt zum Beispiel, da werden andere Steuersätze, Mehrwertsteuersätze bei Lebensmitteln, die ja unterschiedlich sind, dann entsprechend angepasst, sodass man in der Summe dann halt auf kein anderes Ergebnis kommt?
Ein so grundlegenderes Umsatzsteuersystem, eine Änderung dessen, die es da aktuell nicht beabsichtigt.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich habe jetzt nur, um es mal kurz zu sagen, noch mit neuen Themen auf der Liste Herrn Rinke, nochmal Herrn Viehweger und Herrn Jolkwa. Und dann habe ich noch das Thema Gaza mit im Moment 4 Fragestellern. Und dabei würde ich es dann heute gern belassen. Herr Rinke.
Ja, eine Frage ans Verteidigungsministerium. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie oder nachgefragt, wie Sie den FAZ-Bericht kommentieren und beurteilen, dass eigentlich das gesamte Sondervermögen Bundeswehr mittlerweile verplant ist, wurde eine sehr konkrete Eurozahl genannt, die sehr hoch ist. Stimmt der Bericht? Ist tatsächlich fast alles verplant, was in dem Topf war?
Ja, es gibt mir die Chance, nochmal über einige Begrifflichkeiten zu sprechen, und zwar die Begriffe Planung, Bindung und am Ende Verausgabung. Es stimmt, das Sondervermögen ist verplant und das ist unsere Aufgabe, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir diese Mittel bestmöglich im Sinne der Zeitenwende für kriegstüchtige, für verteidigungsfähige Streitkräfte einsetzen. Und das haben wir im letzten Jahr schon bestätigt. Wenn Sie mal die Protokolle vom letzten Jahr schauen, haben wir das da schon bestätigt. Wir haben eine Abteilung Planung zum Beispiel, die macht sich da explizit Gedanken, wie wir diese Mittel einsetzen, wie wir Fähigkeiten weiterführen oder neu einführen. Dagegen steht der Begriff Bindung. Wir haben aktuell einen Bindungsstand vom Sondervermögen von ca. 80%. Da reden wir also, dass wir für konkrete Projekte vertragliche Bindungen eingegangen sind. Und darüber informieren wir dann über unsere Websites. Wenn wir eine Beschaffung angestoßen haben, dann das Parlament diese gebilligt hat, dann informieren wir darüber und da liegen wir bei 80%. Und wir gehen davon aus, dass wir Ende dieses Jahres die 100% erreichen, dass Sondervermögen damit zu 100% gebunden sein wird. Und der letzte Punkt ist Verausgabung. Sie wissen, gemäß Bundeshaushaltsordnung, Mittel können erst abfließen, wenn das Material auf dem Hof steht oder wenn bei Entwicklungsprojekten, bei großen Projekten zum Beispiel Meilensteine erreicht sind. Und deswegen haben wir hier natürlich, läuft die Verausgabung natürlich immer den Planungen und den Bindungen hinterher, ganz klar.
Herr Viehweger dazu.
Wie hoch ist der Anteil der Zinsen, die aus diesem Sondervermögen bezahlt werden müssen in der Planung?
Das kann ich Ihnen aktuell nicht in der Endgültigkeit sagen. Warum ist das so? Weil nämlich Zinsbelastungen immer erst dann wirklich konkret aufkommen, wenn Mittel dafür gebunden werden, im Sinne von der Bindung, der vertraglichen Bindung. Erst zu diesem Zeitpunkt erfolgt die Kapitalaufnahme auf dem Kapitalmarkt, also wenn wirklich Geld benötigt wird. Und vielleicht habe ich hier noch gleich nochmal was nachzutragen, ob das wirklich zum Tag der Bindung oder der Verausgabung stattfindet. Aber aktuell haben wir diese 100% noch nicht am Kapitalmarkt im Grunde aufgenommen.
Deshalb bezog sich meine Frage ja nicht auf die Verausgabung oder Bindung, sondern auf die Planung. Eine Planung muss sich ja
natürlich annehmen. Natürlich wird mit einer gewissen Unschärfe muss diese Zinsbelastung berücksichtigt werden. Das wird es auch, ganz klar. Ist Teil der Planung.
Herr Rinke?
Ja, nochmal eine kurze Nachfrage, was dann den Haushalt betrifft. Also wenn Sie jetzt bei der Planung schon soweit sind, bei der Bindung Ende des Jahres soweit sein wollen, haben Sie jetzt einen genauen Überblick, wann die Mittel abfließen könnten? Also wir haben ja eine Diskussion, dass dann ab dem Jahr 2028 eben eine große Lücke entsteht im Verteidigungshaushalt, wenn man die 2% erreichen will. Kann es sein, dass möglicherweise diese Verausgabung auch zu einem größeren Teil als bisher angenommen in den Jahren 2027, 2028 und folgend sein wird?
Also wir gehen davon aus, dass wir bis Ende 2027 das Sondervermögen verausgabt haben, damit dass alle Mittel abgeflossen sind. Und um hier gleich fortzuführen, ich habe ja Ihnen mitgeteilt, dass wir bis Ende dieses Jahres die vertragliche Bindung zu 100% haben werden. Das heißt, wenn wir im nächsten Jahr und in den Folgejahren die aktuelle Investitionsdynamik, die wir ja haben im Sinne der Zeitenwende, wenn wir die fortführen wollen, neue Projekte anstoßen wollen, dann müssen wir natürlich den Verteidigungshaushalt, den Einzelplan 14, verlässlich und belastbar dafür aufstellen. Und dafür hat der Minister ja auch ganz klar zum Beispiel zuletzt wieder am Montag erst im Interview gesagt, dass wir hier in die aktuellen Verhandlungen schon ab 25 einen Mehrbedarf eingebracht haben. Genau aus dem Grund. Eine Pause können wir uns hier nicht leisten. Wenn wir diesen Weg weitergehen wollen, verteidigungsfähig werden wollen, müssen wir auch hier Schritt halten und müssen weiterhin investieren.
Dann ein neues Thema von Herrn Jolkwa.
Ja, Frau Hoffmann, an Sie eine Frage. Der Europäische Gerichtshof hat heute zwei russische Großunternehmer von den Sanktionen befreit oder freigesprochen, Herrn Arwin und Herrn Friedmann. Bedauern oder begrüßen Sie diese Entscheidung des Gerichts und erwarten Sie oder befürchten Sie eventuell einen Dominoeffekt, dass jetzt auch Dutzende andere Großunternehmer aus Russland, die mit Sanktionen belegt werden, erfolgreich vor europäischen Gerichten klagen werden?
Ja, wir werden uns diese Urteile jetzt zunächst einmal gründlich anschauen. Wir beurteilen ja Gerichtsurteile grundsätzlich nicht. Aber ich kann natürlich so viel sagen, dass die Sanktionen ein sehr wichtiger Teil der europäischen Russlandpolitik sind und der europäischen Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Viehweger hat, wenn ich es richtig verstanden habe, zurückgezogen. Dann sind wir beim Thema Gaza und beginnen bei Herrn Tofik Nia.
Herr Fischer, zwei Fragen zu Israel. Die Bundesaußenministerin hat wiederholt vor einem Angriff oder Einmarsch Israels in Rafah gewarnt und hat gestern der israelische Ministerpräsident gesagt, dass das Datum auch schon feststeht. Da hätte ich eine Reaktion dazu. Und im Zuge Israels um der Iran-Krise, der israelische Außenminister hat heute gesagt, sollte Iran seine Drohung wahrmachen und Israel angreifen, würde Israel Ziele im Iran angreifen. Das wäre eine neue Eskalation dieser Spannung. Wie sehen Sie das?
Also erstmal zu Israel. In der Tat, Sie kennen die Äußerung der Ministerin, die immer wieder vor einer groß angelegten Offensive auf Rafah gewarnt hat. Sie hat aber immer wieder betont, auch in Israel, dass sich in Rafah mehr als 1 Million Menschen aufhalten. Diese Menschen sind ja von der israelischen Armee aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu verlassen und in Rafah Schutz zu suchen. Und schon jetzt sind die Bedingungen in Rafah unerträglich. Die Menschen, die Versorgungslage ist schlecht, wie wir wissen. Die Menschen sind von Hunger und Krankheiten gezeichnet. Und bei dem militärischen Vorgehen bleibt natürlich der Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten oberstes Gebot. Und wie das in der jetzigen Situation in Rafah gelingen könnte, ist für mich nur sehr schwer vorstellbar. Also das heißt, letztlich muss Israel sich um besseren Schutz von Zivilisten bemühen und die israelische Armee muss auch sicherstellen, dass diese im Ergebnis geschützt sind. Und das ist, glaube ich, das, was die Ministerin gesagt hat. Und dabei bleibt sie auch.
Und Iran?
Iran, also ich meine, wir haben das Thema hier ja schon die letzten Tage diskutiert. Wir sehen, dass die Spannungen zunehmen. Ich werde jetzt nicht auf einzelne Wortmeldungen eingehen, aber wir haben immer wieder betont, dass eine regionale Eskalation unbedingt vermieden werden muss und alle Akteure in der Region aufgefordert sind, auch dementsprechend zu handeln.
Herr Jung?
Ich wollte mal zum Thema Hilfslieferungen kommen, Herr Fischer. Israel kolportiert ja, dass zum Beispiel am Dienstag 468 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gefahren seien und am Montag 419. Halten Sie diese Zahlen für korrekt? Weil laut Roten Kreuz und Vereinten Nationen waren es viel weniger und das liegt unter anderem daran, dass nach israelischen Bestimmungen zahlreiche Fahrzeuge nur halb beladen seien.
Also es ist in der Tat so, dass es unterschiedliche Zählweisen gibt. Das liegt darin begründet, dass die Lastwagen an den Grenzübergängen umgeladen werden müssen. Aber ich meine, was entscheidend ist, ist doch, dass es ist die Ankündigung der israelischen Regierung, dass sie mehr Hilfe in den Gazastreifen reinlässt. Das muss jetzt rasch umgesetzt werden, damit jetzt sehr viel schneller die Hilfe zu den Menschen kommt. Das hat die Ministerin übrigens gestern noch einmal wieder betont. Und unabhängig davon, von der Zahl der exakten LKWs und wie man das rechnet, also sozusagen, ob man in Tonnen rechnet oder in LKWs, ist es so, dass Israel derzeit mehr LKWs scannt und abfertigt als je zuvor. Und am 10.4. haben wir einen neuen Höchststand erreicht. Und das ist ein Schritt in der Tat in die richtige Richtung. Er ist nicht genug, aber wir sehen, dass sich Dinge bewegen. Und klar ist auch, dass diese Maßnahmen einhergehen müssen jetzt mit der schnellen Öffnung des Grenzübergangs Erez, wie von Israel angekündigt, der Öffnung des Hafens Ashdod, wie von Israel angekündigt, und auch mit einem wirksamen und effektiven Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza, genauso wie von humanitären Helferinnen und Helfern, und dass auch die Conflicting-Maßnahmen so weit verbessert werden, dass Helferinnen und Helfer im Gazastreifen nicht in Gefahr sind. Aber nochmal, die Anzahl der Hilfslieferungen nach Gaza hat sich erhöht und das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Genau, aber wir hatten ja sonst immer die Zielgröße von mindestens 500 vollbeladenen LKWs pro Tag. Darum wundert mich jetzt, dass Sie sagen, ist jetzt erstmal egal, ob jetzt ein LKW oder Tonnen gerechnet wird. Also LKWs kann man ja nicht essen.
Nein,
darf ich ausdrücken?
Nee, in diesem Fall nicht. Ich weiß ja, worauf Ihre Frage hinausläuft.
Sie dürfen mir nicht das Wort anziehen.
Der Punkt ist doch ganz einfach. Wir bleiben bei unserer Forderung nach 500 LKWs pro Tag nach Gaza. Das können wir, glaube ich, hier abkürzen.
Ja.
Und da sind wir noch nicht und da wollen wir hin.
Ja, aber das ist ja der Punkt. Also wenn Israel behauptet, sie haben 468 Lastwagen reingelassen, dann können sie ja sagen, ja, wir erfüllen ja eure Forderungen fast schon. Aber wenn diese Lastwagen nur zur Hälfte gefüllt sind, sie meinen ja immer 500 voll befüllte LKWs, korrekt? Und dann laut UN erfüllt Israel immer nur noch die Hälfte davon.
Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht darüber auf die Diskussion einlassen, wie viel LKWs jetzt darüber gekommen sind. Und ich habe das einen Schritt in die richtige Richtung genannt und ich habe auch gesagt, dass das, was jetzt reinkommt, noch nicht ausreicht und dass die Zahl der Lastkraftwagen, die nach Israel reingeht, erhöht wird. Und ja, die Zielgröße ist 500 und das ist das, was Israel auch zugesagt hat. Und deshalb habe ich auch ein bisschen Probleme damit, Ihre Nachfrage zu verstehen, weil das alles sozusagen sehr konsistent ist.
Auf der Liste habe ich jetzt noch Herrn Krüger, die Kollegin auf der von uns aus gesehen rechten Seite, Frau Jeckels. Und dann gibt es zwei Fragen, da geht es um das Verfahren in Den Haag. Das würde ich vielleicht versuchen zu trennen. Ich weiß nicht, ob es immer so trennscharf geht, aber dann machen wir erstmal bei Herrn Krüger weiter.
Ja, ich habe nur noch eine Nachfrage zu Rafah. Es gibt ja Indizien und auch entsprechende Aussagen israelischer Politiker, auch Regierungsmitgliedern, dass möglicherweise die Menschen, die jetzt da sich in der Region aufhalten, in andere Gebiete gehen sollen und dann eine Militäroperation in Rafah vorgenommen werden könnte. Ein Indiz ist der Abzug bestimmter Truppenteile aus der Region Khan Yunis. Und es ist ja offenbar auch Gegenstand der Verhandlungen, ob Menschen wieder in den Norden des Gazastreifens zurückkehren können im Zuge einer möglichen Waffenruhe. Würde das die Situation oder die Einschätzung ändern?
Ja, ich werde jetzt nicht spekulieren, aber wir haben immer gesagt, dass die Menschen, die nach Rafah geflüchtet sind, natürlich in ihre alten Wohnorte zurückkehren müssen und dass die israelische Armee sich jetzt aus Khan Yunis zurückgezogen hat und dass die Rückkehr von Menschen nach Khan Yunis ermöglicht, ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn es Möglichkeiten gäbe, auch in den Norden des Gazastreifens zurückzukehren, wäre das auch ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, worauf Sie anspielen, ist ja, dass es derzeit Verhandlungen über eine Waffenpause und die Freilassung von Geiseln gibt, die wir unterstützen. Und all diese Dinge spielen da natürlich eine Rolle. Aber da geht es eben auch um eine Feuerpause.
Dann die Kollegin dort.
Gehäuser, Deutsche Welle, eine Frage an Herrn Fischer, bitte. Die Außenministerin betont ja sowohl ihre Hoffnung auf eine Feuerpause in Gaza als auch langfristig eine Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Wie ist vor dem Hintergrund Ihr Kommentar dazu, dass jetzt der spanische Regierungschef Signale aussendet, einen palästinensischen Staat anzuerkennen?
Ich glaube, wir haben uns, oder ich habe mich zu diesem Thema diese Woche schon zweimal in anderem Zusammenhang geäußert. Daran hat sich nichts geändert.
Frau Jeckels?
600 Bundesbeamte haben die Bundesregierung in einem anonymen Brief dazu aufgefordert, die Waffenlieferungen nach Israel zu stoppen. Haben die Minister, die da adressiert wurden, allen voran hat Frau Baerbock und hat Bundeskanzler Scholz diesen Brief wahrgenommen und wie reagieren Sie auf diese Forderungen quasi aus den eigenen Reihen?
Also ich kann allgemein vielleicht einmal ja sagen, dass wir uns zu offenen Briefen hier nicht äußern. Es ist so, dass ein Schreiben, in dem die Absender behaupten, für Angestellte und Beamtinnen und Beamte des Bundes zu sprechen, im Bundeskanzleramt eingegangen ist, aber wir können die Urheberschaft dazu nicht wirklich verifizieren.
Dem kann ich mich für das Auswärtige Amt nur anschließen. Also es ist ein anonymes Schreiben. Es ist bei uns zum Beispiel im Bürgerservice eingegangen und bei einzelnen Kollegen, die gar nichts mit dem Nahostbereich zu tun hatten. Das spricht jetzt nicht total dafür, dass das Kolleginnen und Kollegen waren, die sich mit der Materie tiefer auskennen. Also im Auswärtigen Amt kann jeder Kollege, also zum einen seine Meinung natürlich frei äußern und auch auf den vorgegebenen Wegen vorbringen. Aber er würde auch wissen, wer zum Beispiel im Nahostbereich arbeitet. Und ich meine, dass diese Dinge bei uns bei keinem der Kollegen im Nahostbereich eingegangen sind, sondern in anderen Bereichen. Also spricht jetzt nicht dafür, dass da furchtbar viele Kolleginnen und Kollegen sich daran beteiligt sind und deshalb in der Tat, wir wissen nicht, ob das Schreiben wirklich authentisch ist und können dies leider auch nicht überprüfen. Und weil es anonym ist, können wir es halt auch nicht beantworten. Ich meine, wem sollten wir es beantworten? Das ist ein bisschen schwierig. Also es müsste zumindest Sprecherinnen oder Sprecher geben, die sich bekennen und dann zum Ausdruck bringen, wo sie stehen. Und ich meine, die Sorge, deswegen Nachteile zu erfahren, ist natürlich völlig unbegründet. Jeder kann innerhalb einer Bundesbehörde seine Meinung, auch seine abweichende Meinung zum Ausdruck zu bringen.
Naja, man kann ja schon davon ausgehen, dass der Journalist, der darüber berichtet hat, das auch überprüft hat, ob es tatsächlich sich um Menschen handelt, die dort arbeiten. Also
Das will ich auch gar nicht bestreiten. Also ich kann nur sagen, wir wissen nicht, ob das Schreiben authentisch ist und wissen vor allen Dingen nicht, ob da 600 Kolleginnen und Kollegen sich daran beteiligt hat, wie das unterstellt wird. Also zumindest. Also in so einer Behörde spricht man ja miteinander, man geht miteinander Kaffee trinken, man weiß, wo die Kolleginnen und Kollegen stehen. Wenn es dann so ein Schreiben gibt, ist ja nicht das erste der Art, wo Kolleginnen und Kollegen zur Unterschrift aufgeführt werden. Dann schickt man das ja an 10 Leute und einer davon unterschreibt. Also das hätten wir irgendwie, glaube ich, wahrgenommen, wenn es eine größere Bewegung gewesen wäre. Und das kann ich einfach nicht sehen.
Herr Ayash mit seiner Frage.
Ich habe eine Frage zum Thema Gaza und die Beschwerde Nicaraguas gegen die Bundesregierung wegen der Unterstützung des Völkermordes in Gaza. Kritik aus Belgien, Spanien, Irland und Norwegen und so weiter. Wie finden Sie sich eigentlich die Bundesregierung allein zu Hause oder gibt es Möglichkeit, gibt es Dialog oder was?
Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Also wenn Sie so wollen.
Wenn Sie die Frage, Herr Ayash,
die Bundesregierung allein zu Hause befindet sich oder nicht?
Ob wir allein zu Hause sind? Wir wohnen in, wenn Sie Deutschland als Haus darstellen, ist Deutschland ein wunderschönes Haus mit ganz vielen, ganz tollen, wunderbaren Menschen umgeben von vielen anderen Häusern aus unseren, mit Menschen aus unseren Nachbarstaaten. Wir wohnen in der besten Nachbarschaft der Welt.
Gegen die Bundesregierung, Belgien, Spanien, Irland und alles, die kritisieren die Bundesregierung ihre Verhältnisse zu Israel gegen Gaza.
Ich glaube, wenn es um die Israel-Politik geht oder die Gaza-Politik, diese Dinge diskutieren wir ja intensivst auf europäischer Ebene. Und da gelingt es uns doch immer wieder, gemeinsame Erklärungen zu verabschieden, hinter denen alle 27 Mitgliedstaaten stehen. Ob das nun beim Europäischen Rat ist oder beim Rat der Außenministerinnen und Außenminister. Ich glaube, da kommen wir immer wieder zusammen bei den entscheidenden Fragen.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Herr Warwick.
Ja, das Auswärtige Amt hatte am 8. April im Zuge dieser schon erwähnten IGR-Anhörung Den Haag verkündet, dass es sich aktiv für Völkerrecht einsetzt, den IGH unterstützt und schon deswegen weise man den Vorwurf Nicaraguas zurück. Deutschland könnte gegen Völkerrecht verstoßen. Von dem Zirkelschluss mal abgesehen, interessiert mich, vertritt die Bundesregierung wirklich die Meinung, dass sie sich mit der politischen, diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Unterstützung des israelischen Vorgehens in Gaza das Völkerrecht unterstützt?
Ja, also wir haben gestern die Kolleginnen und Kollegen über 2 Stunden vor dem Internationalen Gerichtshof vorgetragen und sehr deutlich gemacht, dass wir völkerrechtstreu sind und haben die Anschuldigungen, die haltlosen Anschuldigungen Punkt für Punkt widerlegt. Also insofern weiß ich nicht, worauf Ihre Frage zielen sollte.
Dass man sagt, man setzt sich für das Völkerrecht ein und ja, dies in Bezug auf die Vorgänge Israel ist gewagt. Aber
das tun wir doch, Herr Warwick, wenn ich darauf kurz antworten dürfte. Ich meine, deswegen ist die Ministerin ja so regelmäßig in der Region. Deshalb führt sie die Gespräche sowohl auf palästinensischer Seite als auch auf israelischer Seite als auch in der Region, weil es uns eben wichtig ist, voranzukommen bei einer Lösung für den Konflikt. Und weil es uns wichtig ist, dass zum einen Israel natürlich sein verbrieftes Recht auf Selbstverteidigung ausüben kann, aber gleichzeitig natürlich das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird. Das ist doch der Kern dessen, worum es uns hier geht.
Dann habe ich als Letztes auf der Liste, das war Frage, Nachfrage. Sie haben es vorhin schon ausgereizt, Herr Warwick, jedes Mal funktioniert es nicht. Ob Sie sich bei Ihrer Frage, Nachfrage dann für einen Diskussionsbeitrag entscheiden über eine oder eine Frage, das ist ja hier längst nicht mehr sonderlich trennscharf, aber damit die Regeln auszutricksen, so einfach ist es mit mir nicht. Herr Jung.
Ich ziehe zurück für Herrn Jessen.
Dann stellt Herr Jessen die letzte Frage.
Ja, Sie hatten mich sowieso als Fragesteller vorgelesen vorhin. Die Frage geht sowohl ans Auswärtige Amt als auch ans Wirtschaftsministerium. Gestern, als Herr Fischer, Sie haben es gesagt, das Auswärtige Amt der Klage Nicaraguas vor dem Internationalen Gerichtshof widersprochen hat, wurden sehr detailliert Auskünfte gegeben zu den seit dem 7. Oktober genehmigten Rüstungsexporten nach Israel. Sehr detailliert. Warum war das möglich, dort diese Auskünfte zu geben und auf inhaltlich identische Fragen, die hier in den vergangenen Wochen mehrfach gestellt worden sind, keinerlei inhaltliche Antwort zu geben? Warum ist Transparenz dort möglich, in einer öffentlichen Verhandlung, und in der Öffentlichkeit der Bundespressekonferenz werden diese inhaltlichen Auskünfte nicht gegeben?
Ich glaube, es gibt einfach einen Unterschied zwischen einem Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof und der Bundespressekonferenz. Wir waren dazu angehalten, Vorwürfe, die von dritter Seite gegen uns erhoben worden sind, zurückzuweisen. Das haben wir detailliert und in Absprache mit den zuständigen Ressorts in der Bundesregierung so gut getan, wie wir es konnten, und haben, glaube ich, mit dem Vortrag der Kolleginnen und Kollegen überzeugt und eben auch diese teilweise hanebüchenen Vorwürfe Nicaraguas Punkt für Punkt widerlegt. Und dazu war es halt notwendig, in diesen Fragen auch ins Detail zu gehen.
Nachfrage. Nachdem nun diese Details bekannt gegeben wurden und in Parenthese, selbstverständlich ist eine Bundespressekonferenz kein Gericht, das ist ja klar. Aber ein Transparenzinteresse einer Öffentlichkeit gibt es vielleicht doch auch hier. Sind die nun bekannt gewordenen Waffenlieferungen an Israel in irgendeiner Weise geeignet, in der derzeitigen Kriegssituation eingesetzt zu werden? Oder ist das nach Auffassung der Bundesregierung nicht der Fall?
Dazu hat sich ja Professor Tams gestern ausführlich geäußert. Er hat ja sehr ausführlich dargelegt, um was für Typen von Waffen es sich handelt, sonstige Rüstungsgüter, und hat auch im Detail dargelegt, wofür und wofür sie nicht eingesetzt werden können. Deshalb würde ich Sie bitten, einfach in den Vortrag von Professor Tams zu schauen, der sowohl bei uns auf der Webseite veröffentlicht ist, als auch auf der Webseite des Internationalen Gerichtshofs.
Dann würde ich gerne an dieser Stelle einen Punkt machen. Danke unseren Gästen fürs Kommen und die etwas längere Regierungspressekonferenz heute und natürlich auch den Fragestellerinnen und Fragestellern, die PKs beendet.